So, ist mir gesagt worden, ich sollte noch kurz erzählen, wieso mein Auge so rot ist. Das ist nicht, wenn ich irgendwie gestern zu lange im Ausgang war oder nicht geschlafen habe oder mir ein Raketli ins Auge ist oder so. Ich habe so eine Bindehautentzündung seit irgendwie ein paar Wochen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Wenn nicht, dann vergesst es wieder. So, ich würde gerne nochmal beten. Jesus, danke für den Morgen. Heiliger Geist, wir bitten, dass du wirkst jetzt auch einfach durch dein Wort. Vater im Himmel, wir wollen dich erleben, wie du immer wieder unser Leben reinredest. Ich bitte dich für die Zeit, komm du, wirk. Amen. Ich bin im Moment dran, also für mich daheim, um wieder mal das Lukas-Evangelium durchzulesen. Einfach so von Anfang bis Ende. Ich mache da immer, ich nehme so ein Buch vor. Und dann ist das so meine persönliche Bibellesezeit. Und im Moment ist das Lukas-Evangelium dran. Und das fasziniert mich wirklich. Einfach so die Geschichte vom Lukas, wo er über Jesus schreibt und was ihm wichtig ist, um so rauszuheben. Oder die Autoren vom Neuen Testament, von der Bibel, haben sich ja müssen entscheiden, was nehmen wir in den Bericht rein. Und der Lukas nimmt so gewisse Situationen immer wieder rein, die einfach auffallen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Wenn du das Lukas-Evangelium liest, dann passiert es immer und immer wieder, dass Jesus in Konflikt kommt, in so Auseinandersetzungen. Zum Teil fast so in einen kleinen Streit. Und es ist recht spannend, mit wem, dass Jesus immer mal wieder so einen Clinch hat und auch ein bisschen diesen Leuten an den Karren fährt. Und zwar, weißt du wem? Es sind die Religiösen. Leset mal das Lukas-Evangelium und achtet mal darauf, wie oft das da passiert, dass Jesus und die Religiösen ein bisschen aneinander fahren. Und das ist ja schon noch seltsam. Scheinbar, wenn man das Neue Testament lesen, hat Jesus mehr Probleme mit gewissen Charaktereigenschaften von diesen sehr religiösen Menschen. Fast mehr Probleme als mit den Irreligiösen, mit denen, die mit dem frommen Haufen nicht so viel am Hut haben. Und es gibt so eine Eigenschaft, wo Jesus, glaube ich, wirklich auf den Wecker geht, wenn man das so darf sagen. Und die taucht eben leider oft auf im Herz von diesen religiösen Menschen. Und die Eigenschaft heisst Selbstgerechtigkeit. Und es gibt irgendwie so ein paar Gründe, dass gerade Religion, oder wenn man den Glauben ernst nimmt, sagen wir es so, dass eine Gefahr besteht, dass man selbstgerecht wird. Und eigentlich ist das ein Widerspruch. Aber aus irgendeinem Grund passiert das leider sehr oft. Und wir werden ein bisschen entdecken heute Morgen, warum. Wir gehen in eine Geschichte, in eine eben von diesen Auseinandersetzungen zwischen Jesus und eben dieser religiösen Gruppe von Menschen. Das waren die Pharisäer im Neuen Testament und die Schriftgelehrten, die gelehrt waren in der Schrift, in der Bibel, die sie gekannt haben. Und es gibt mehrere so Auseinandersetzungen. Eine ist auch spannend, in Matthäus Kapitel 23. Dort schimpft Jesus das ganze Kapitel lang über die religiösen Menschen. Also ziemlich tough sogar. Er spricht so 7 Wehes aus. Wehe euch, wehe euch, wehe euch. Wir müssen das mal lesen. Aber das ist nicht das Kapitel von heute. Es ist ein bisschen ein angenehmeres, wo wir heute reingehen. Nicht ganz so steil. Lukas Kapitel 5. Der Titel der Predigt ist die 2 Probleme mit oder von der Selbstgerechtigkeit. Und das Lustige an dem Ding namens Selbstgerechtigkeit ist, dass wenn man denkt, man hat kein Problem damit, man gerade beweist, dass man ein Problem damit hat. Wenn ich sage, oh, da geht mir nichts an, Selbstgerechtigkeit, das ist vielleicht für die anderen, für die in dem Ecke, dort hinten und dort, aber ich habe das nicht. Mit dem kämpfe ich nicht, oder? Und da haben wir es. Das ist noch schön. Das bedeutet, heute Morgen sind wir alle im gleichen Boot. Und das Thema geht uns alle etwas an. Lukas, Kapitel 5. Oh, Benni, ich glaube, du musst doch klicken. Ich komme da nicht nach. Wir haben da versucht, dass ich von da vorne die Folie klicke. Aber kannst du mal die erste Folie geben? Lukas 5, 27 bis 29. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer in seinem Zollhaus sitzen. Dieser hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus nach. Er ließ alles zurück. Und später gab er ihm zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus und er lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere ein. Ist dir schon mal passiert, dass Jesus so seinen Finger auf eine Stelle in deinem Herz legt und sagt, du schau mal dort hin, dort muss etwas sich verändern. Das ist so mein Wunsch für heute Morgen, dass wir das erleben, dass Jesus wieder mal einfach so unser Herz hineinschaut und uns unser eigenes Herz zeigt und wir ihn hören, wie er sagt, du schau, ich möchte dich verändern. Gibt es so den Spruch, bleib so, wie du bist, da schreibt man vielleicht einmal auf eine Geburtstagskarte. Jesus schreibt den Spruch nicht auf deine Geburtstagskarte. Bleib so, wie du bist. Das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist, dass er uns verändert, immer mehr in sein Bild. Also da haben wir die Situation, Jesus, der Zöllner. Und das ist schon mal kontrovers. Jesus läuft, verlässt die Stadt und dann sieht er den Mensch, den Mann, der heisst Levi. Und Levi ist ein jüdischer Name, das heisst, der Zöllner war ein Jude. Und Zöllner haben zu dieser Zeit für die Römer gearbeitet, geschafft. Arbeitgeber war Römer. Und sie haben ihr Geld verdient, indem sie einfach ein bisschen mehr den eigenen Landsleuten, den Juden, bei diesen Zollstationen abgezockt haben. Mehr verrechnet haben und das Geld ist in ihre Tasche und die sind so ziemlich reich geworden. Aber reich mit Geld, aber sehr arm im Ansehen der anderen Leute. Das sind wirklich so die Asozialen von dieser Gesellschaft. Mit denen hat man nicht gerne etwas gemacht, mit denen hat man sich nicht gerne blicken lassen. Da haben die Leute komisch geschaut. Wenn der Levi durch die Straße gelaufen ist, dann hat jemand die Nase gerümpft und mit dem Finger gezeigt und gesagt, hey, schau mal den dort, den mit seinen schönen Gewändern, den hat er von uns abgezockt. Das ist der Zöllner Levi. Und sein Reichtum ist doch von recht viel gestohlenem Geld gekommen. Einfach Geld, das er sich ergaunert hat. Und Jesus befreundet sich mit ihm. Nur schon da ist ein bisschen kontrovers. Jesus läuft zu dem Levi an und sagt, du, genau mit dir habe ich etwas vor. Dich möchte ich in meinem Team haben. Folg mir nach. Und Jesus war ein jüdischer Rabbi gewesen. Und wenn ein jüdischer Rabbi sagt, folg mir nach, dann bedeutet das, ich möchte dich als meinen Schüler haben. Ich möchte dich in meinen engen Kreis aufnehmen. Ich will mit dir unterwegs sein und dich lehren und mit dir zusammen dran sein. Und der Levi macht es. Er lässt alles zurück. Und dann aber sagt er, das muss ich feiern. Und zur Ehre von Jesus macht er eine grosse Party, ein grosses Festessen. Und er ladet all seine Freunde ein, all die so ein bisschen, ja, gell, so zwielichtige Freunde, all die Zöllnerfreunde und die anderen, oder? Habt ihr das gesehen? Und die anderen. Was ist echt da für eine Gruppe von Leuten? Dann hat man nicht mal einen Titel gegeben. Das sind einfach die anderen. Und dort machen sie irgendwo sein Fest. Und ich glaube, da war schon noch so ein bisschen Abstiegung. Ich weiß nicht. Stellen da irgendwo so im Ghetto von Amoriswil, ich weiß auch nicht, im Schroffenhaus, sorry, wenn ich nicht dort wohne, im USL oder im Basement oder wie es heute heisst, irgendwie so im Untergrund unten, so ein bisschen eine Party, wo der Levi veranstaltet. Mit all seinen ein bisschen zwielichtige Freunde, die von der Gesellschaft eher ausgestoßen sind, wo man sich nicht gern mit denen trifft. Und Jesus ist genau dort. Jesus ist genau dort, dort unter diesen Menschen. Und irgendwie fühlt er sich sogar wohl dort. Er isst und trinkt mit ihnen. Vielleicht ist das Fest sogar mit ein bisschen fragwürdigem Geld finanziert worden. Das ist Spekulation, aber es könnte gut sein. Ich meine, der Levi hat das Fest veranstaltet und hat da Geld ausgegeben für ein grosses Festessen. Also das ist die Situation. Und jetzt kommt eine neue Gruppe von Menschen in diese Szene rein. Und das sind jetzt eben die Religiösen. Die, die ein recht gutes Leben haben, weisse Westen, einigermaßen korrekt aussehen und sich verhalten. Lukas 5,30-32. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer sagten ärgerlich zu den Jüngern von Jesus, sie haben sich nicht mehr getraut, mit Jesus selber zu reden, zu den Jüngern von Jesus, wie könnt ihr nur, oder? Das ist so ein Empörungsausdruck, wie könnt ihr nur, mit Steuereintreiber und diesem Gesindel zusammen essen und trinken. Und da lässt Jesus nicht auf sich hocken. Da griff Jesus ein und gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zur Umkehr zu rufen, sondern Sünder. Also da haben wir die Szene, Schroffen aussen, oder Basement, das Fest, dann die Religiösen ein bisschen aussen dran, rümpfen ihre Nase und haben so ein bisschen eine innerliche Empörung. Wie kann jetzt nur der Jesus, der sich so fromm gibt, dort sich umtreiben und mit diesen Leuten essen und trinken? Und im jüdischen Kontext, essen und trinken, bedeutet nicht einfach irgendwie zusammen beim Musti vorbei einen Kebab holen. Das bedeutet Gemeinschaft leben, Freundschaft. Das bedeutet, hey, zwischen uns ist es okay. Ich lasse mich sehen mit euch. Das ist Beziehung. Das bedeutet so viel mehr. Und Jesus macht das. Und seine Jünger auch. Und die Religiösen, die rümpfen ein bisschen ihre Nase, zeigen mit dem Finger und ärgern sich, dass Jesus sich mit solchen Leuten abgibt. Und da haben wir das erste Problem von dieser Charaktereigenschaft, Selbstgerechtigkeit. Problem 1. Ich schaue überheblich und empört auf andere Menschen ab. Das ist das erste Problem. Ich habe eine hohe Meinung von mir selber und ich habe eine niedrige Meinung von anderen Menschen. Und das ist ein Herzensfehler. Das ist ein Herzensfehler. Ich habe den Spruch schon ein paar Mal gesagt. Verurteile nicht jemanden, nur weil er anders sündigt als du. Verurteile nicht jemanden, nur weil er anders sündigt als du. Denk nicht, dass du irgendwie heiliger bist als irgendjemand. Das ist eine gefährliche Sackgasse. Das ist die Sackgasse von diesen religiösen Menschen. Sie haben das Gefühl gehabt, sie sind heiliger, sie sind besser. Sie haben sich verglichen und haben oben runtergeschaut auf das Gesindel. Und in dem Innen hat sich Stolz entwickelt, Arroganz, Selbstgerechtigkeit. Und da ist Jesus ein Dorn im Auge. Er lässt da einfach nicht auf sich hocken. Das stört ihn wirklich. Da wird er wütend. Wütend. Da griff Jesus ein und sagt, nein, das lasse ich nicht zu. Das besser Gehabe, das lasse ich nicht da, das lasse ich nicht stehen. Er griff ein. Und dann sagt er doch ein bisschen eine taffe Antwort zu diesen Religiösen. Er sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Oder für die, die das Gefühl haben, dass sie gerecht sind in sich selber. Für die bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und er hat diesen Religiösen gesagt, schau, ihr habt das Gefühl, ihr braucht mich nicht. Gut, ich brauche euch nicht. Ich bin nicht gekommen für euch. Ihr braucht mich nicht. Dann habt ihr keinen Teil an mir. Und das ist noch tough. Das ist noch tough. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für euch. Ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Aber ich bin genau gekommen für das, was ihr als Gesindel benennt. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Lukas 5, 33. Und jetzt kommt das zweite Problem mit Selbstgerechtigkeit. Daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes, Johannes ein Täufer, die Jünger des Johannes, die fasten oft und beten viel. Die der Pharisäer tun das auch. Und das ist noch lustig von der Rhetorik her, oder? Die Pharisäer haben da gesagt, die der Pharisäer tun das auch. So, hey, am Dave sind die Jünger, oder? Sag ich als Dave. Die fasten auch und beten viel. Die Pharisäer sagen, hey, die Pharisäer, ihre Jünger, die fasten viel und beten oft. Aber deine Jünger, Jesus, die essen und trinken. Oder wir fasten oft und beten viel. Wir geben uns Mühe, wir strengen uns an. Wir leben ein frommes Leben, ein heiliges Leben. Aber schau mal deine an. Schau mal, da ist dein Gesindel an. Die essen und trinken, die schlemmen, die führen da ein Fest. Die freuen sich so ausgelassen. Und da ist das zweite Problem. Das Problem 2. Ich leiste meinen Teil an Religion und ich ärgere mich über die Lockerheit von anderen. Die Grundeinstellung ist immer noch mir und sie. So, da bin ich und da sind die anderen. Das ist das Hauptproblem. Und bei dem Problem 2 mache ich Sachen, die mich einfach ein bisschen polieren. Ich leiste meinen Teil einer Religion. Ich streng mich an, ich bete oft, ich faste viel. Und das ist ja beides gut. Oder? Oft beten und viel fasten ist super. Aber wenn es gemacht wird, um sich selber Gerechtigkeit zu verdienen, um besser dort zu stehen, dann wird es verdorben. Und da merken wir etwas in den Herzen von diesen Pharisäer, von den Religiösen. Auch eine gewisse Verbitterung, glaube ich. Sie sagen, schau, wir machen so viel. Wir beten oft und wir fasten viel. Aber deine Jünger, die essen nur und trinken. Und irgendwie spürt man, dass auf dem religiösen Weg Freude verloren gegangen ist. Es ist mehr zu einer Routine geworden. Sie beten, sie fasten, sie leben ein diszipliniertes Leben, sie geben sich Mühe. Aber irgendwie ist es formal geworden. Da ist nicht mehr wahnsinnig viel Leben und Freude drin gewesen. Und dann werden sie konfrontiert mit dieser Situation. Sie, die sich so Mühe geben, die ganze Teil von der Bibel auswendig gelernt haben, die angesehen sind als wirklich religiöse Leiter. Und jetzt kommt der andere Haufen, das Gesindel. Und eigentlich erwartet sie von Jesus ein bisschen Lob. Oder? Ja, das ist gut, hast du das gemacht, dass du dich so treu reingibst in die Gemeinde. Dass du jeden Sonntag da bist. Dass du so viel bettest, dass du immer der Erste bist, der hilft. Irgendwo erwartet sie ein bisschen Lob von Jesus für ihre Frömmigkeit. Und Jesus macht es nicht, aber stellt sich auf die Seite der anderen. Und dann passiert etwas im Herz der Pharisäer. Sie fühlen sich getüpft in ihrem Stolz. Sie sind ein bisschen verbittert. Fühlen sich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Und das Hauptproblem ist, dass sie ihre Religion, ihren Glauben nicht mehr aus einer Freude und Dankbarkeit und aus Leben herausgelebt haben, sondern mehr, um einfach Stellung zu verdienen, um Selbstgerechtigkeit zu erarbeiten. Und ich finde das gewaltig, dass Gott sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, den Hochmut der Stolzen zu Fall bringen und die Demut der Gefallenen, von den Leuten, die am Boden liegen, zu erhöhen. Jesus macht da immer wieder, dass er die hoch oben stehen, die nimmt er oben runter. Zum Teil auch ein bisschen aggressiv, indem er ihnen Stühle unter den Füßen wegkickt. Und die am Boden liegen, denen sagt er, stand auf. Das Hohe zu erniedrigen und das Niedrige zu erhöhen. Er ist gekommen, nicht um die Selbstgerechten zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Und die Gruppe religiöse Menschen hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, zu reagieren auf das. Jesus hat sie ein bisschen angegriffen, ein bisschen ihrem Stolz getüpft. Er hat gesagt, ja, ihr habt das Gefühl, ihr seid da die Richtigen, ich bin nicht gekommen für euch. Und das war aber auch eine Möglichkeit gewesen, zum Buß zu tun. Sie hätten können sagen, oh ja, unser Herz ist falsch. Etwas stimmt nicht, ich merke, ich reagiere da verbittert und mit Wut. Und ich werde gerade ein bisschen zurechtgewiesen in meinem Stolz. Und das war eine Einladung gewesen, zu sagen, ja, oh, stimmt. Unser Herz ist falsch, wir wollen es verändern lassen. Aber sie machen es nicht, leider. Sie machen es nicht, sie verhärten sich nur noch mehr. Ich habe jetzt also zwei Anleitungen mitgebracht, um es noch ein bisschen praktisch zu machen. Eine Anleitung für ein bisschen mehr Selbstgerechtigkeit, und da wäre nicht empfohlen, dass ihr die umsetzt. Und eine Anleitung für ein bisschen mehr Demut. Zuerst gehen wir in die Anleitung für mehr Selbstgerechtigkeit. In 6 Schritten. Schritt 1. Mach dir Regeln, die nicht in der Bibel stehen. Schau, dass dein Glaubensleben möglichst ein Katalog ist von vielen Regeln. Von vielen Prinzipien. Die können auch gut sein, das ist okay. Die können auch richtig sein. Mach dir Regeln, die nicht in der Bibel stehen. Und dann zwing dich selber, Schritt 2, die Regeln einzuhalten. Möglichst diszipliniert, möglichst strikt. Und den dritten Schritt, bestraf dich selber, wenn du deine Regeln brichst. Wird hässig mit dir, sag du böse Dave, jetzt hast du deine Regeln wieder gebrochen. Du bußt darüber vielleicht. Und den vierten Schritt, werd stolz, wenn du deine Regeln einhaltest. Ja, du bist anders als die anderen. Du haltest dich, du hast noch nie geraucht. Du hast noch nie Alkohol getrunken. Ich weiss nicht, was noch so die Regeln sind, die man sich macht. Du bist noch nie im Basement gewesen. Du tust dich nicht mit dem Gesindel abgeben. Ja, du bist anders als die anderen. Und dann Schritt 5, ernenn dich selber als Richter über andere Leute. Fang an, ein bisschen rumzuschauen, wie die anderen nach deinen Regeln leben. Und dann du es ein bisschen kategorisieren. Ja, das sind die Guten, die sind so ein bisschen bei mir. Und schau dir dort hin. Ja, die sollten auch mal ein bisschen Gas geben. Werde ein bisschen der Richter über Personen. Und dann Schritt 6, werd hässig, wütend über Leute, die deine Regeln brechen oder andere Regeln haben. Und dann hast du es geschafft. Dann bist du etwa dort gelandet, wo du nicht landen sollst. Okay, zweite Anleitung. Anleitung für ein bisschen mehr Demut. Schritt 1, sehe dich als ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Ich glaube, das ist so heilsam. sehe dich als ein Teil vom Problem und nicht der Lösung. Ich glaube, das ist heilsam mit ziemlich allem in dieser Welt. So viele Leute sehen sich als ein Teil von der Lösung, wo wir doch eigentlich meistens ein Teil vom Problem sind. Sehe dich mal zuerst als ein Teil vom Problem. Sag, ich bin nicht die Lösung, ich bin nicht der Retter. Und im Christentum sowieso nicht. Die Lösung bist nicht du, der Retter bist auch nicht du. Der hat einen anderen Namen, sein Name ist Jesus Christus. Du bist ein Teil vom Problem, wenn ich das so direkt darf sagen. Aber das ist auch nicht schlimm für Jesus. Alle sind ein Teil vom Problem. Wenn du sagst, habe ich schon gesagt, ich habe kein Problem mit Selbstgerechtigkeit, dann hast du definitiv eins damit. Das Gemeine an der Demut ist, wenn du sagst, ja doch, Demut, da habe ich, dann hast du definitiv nicht. Oder? Demut kann man sich nie selber zuschreiben, das geht nicht. Weil kaum hat man es gemacht, hat sie sich in Stolz verwandelt. Und Selbstgerechtigkeit muss man sich immer selber zuschreiben. Wenn man es nicht macht, dann hat man es. Seht ihr das? Ein bisschen abstrakt. Demut ist man immer auf der Suche danach. Nach der streckt man sich immer aus. Die kann man sich nie zuschreiben. Also, sehe dich als ein Teil vom Problem, nicht der Lösung. Schritt 2, such Gottes Gerechtigkeit und nicht deine eigene. Es gibt so eine theologische Lehre in der Bibel, die heißt Rechtfertigung. Und das ist gewaltig. Das ist die grosse Wahrheit, dass Gott Gerechtigkeit über dein Leben ausspricht. Dass er sagt, du bist gerecht. Es ist okay. Ich habe alles okay gemacht für dich. Ich bekleide dich mit einem Mantel von Gerechtigkeit. Ich ziehe dir ein weißes Kleid an. Und nicht, weil du gut bist, nicht, weil du heilig bist, fromm bist, in die Kirche gehst, bettest, fastest, sondern wenn ich es schenke, wenn ich es erkauft habe am Kreuz mit meinem eigenen Blut, wenn ich den Preis gezahlt habe, den kein Mensch könnte zahlen, und ich schenke es dir, ich schreibe es dir zu. Such Gottes Gerechtigkeit, nicht deine eigene. Denn die eigene wird immer fehlerhaft sein. Schritt 3, Blick, schau zu allen Menschen rauf und nicht oben runter. Schau zu allen Menschen rauf und nicht runter. Das ist wirklich eine Eigenschaft, die Jesus stört, wenn Menschen oben runter schauen. Schau zu allen Menschen rauf, das ist eine Herzenseinstellung. Schau zu allen Menschen rauf. Selbst eine Person, die in vielem falsch liegen oder so, oder ekelhaft ist oder so, du kannst immer noch schauen. Wenn wir den Blick von Jesus einnehmen, den Blick, den Menschen sehen, in dieser Würde, wo sie von Gott geschaffen sind, dass sie ein Abbild sind vom lebendigen Gott, dann hast du Grund genug, zum aufzuschauen. Schau zu allen Menschen auf und nicht runter. Schritt 4, lieb Menschen. Lieb Menschen. Ich glaube, wir leben so ein bisschen in einer Empörungsgesellschaft. Jedenfalls, wenn man auf Facebook ein bisschen unterwegs ist und Social Media, ist unglaublich, was sich die Leute über alles empören. Oder einfach, wie man sich auslassen kann und was alles nervt und das Feuerwerk gibt und all die Katzen und Hunde, die Angst haben. Und dann irgendwann ein 2-Seiten-Text, was doch alles schlecht ist. Und wirklich, ich glaube, wir sind so eine Empörungsgesellschaft geworden, wo man sich selber, über sich selber ist man ja selten empört, oder? Aber über alle anderen Menschen, über alle Umstände. Und vor allem auf Facebook in den Kommentaren und Zeitungen Kommentaren, das ist ja unglaublich, wenn man das liest. Also so würden die Menschen nie reden, aber man empört sich. Irgendwie tut es gut, sich zu empören, mal ein bisschen auszulassen, also auf den Tisch klopfen und sagen, was alles falsch ist mit allen anderen Menschen. Ist nicht hilfreich. Aber wir werden trainiert zu dem, gell? Die Zeitungen leben von dem. Dort ein Skandal, das macht Leser. Ich darf, glaube ich, wieder vorkommen. Ich bin ziemlich am Schluss. Also, lieb Menschen, empör dich nicht über sie. Schritt 5, freu dich an deinem Glauben. Auch da ist einfach so etwas Heilsames. Freu dich an deinem Glauben. Diesen religiösen Pharisäer und Schriftgelehrten ist das abhanden gekommen. Sie haben die Freude an ihrem Glauben verloren. Und Freude am Glauben zu haben, so eine demütige, ehrliche, authentische Freude, das ist etwas, was Gott dir befiehlt. Das ist nicht einfach ein Zusatz. Okay, noch ein bisschen Freude, wenn es gar kommt. Das ist etwas, wo Gott sagt, freu dich alle Zeit. Ich befehle dir das, dich zu freuen. Weil ohne Freude am Glauben wird einfach alles kalt, lau, leer, lasch, gesetzlich und tot. Es wird nicht mehr verheben. Und der John Piper hat mal etwas gesagt, da ist mir geblieben, er ist ein Pastor irgendwo in Amerika. Er hat gesagt, Freude ehrt Gott. Und er hat gesagt, Gott ist am meisten verherrlicht in uns, wenn wir am zufriedensten oder freudigsten sind in ihm. Das heisst, je mehr Freude, desto mehr er. Je mehr wir uns über Gott freuen, desto mehr wird er verherrlicht. Und eigentlich ist es wirklich logisch, wenn du eingeladen wirst zum Nachtessen, zum Beispiel gestern Abend, 1. August, oder du hast jemanden eingeladen und die Person freut sich überhaupt nicht. Sie sagt, ah, das ist mir doch egal, ich komme halt, wenn es halt muss sein. Wenn muss ich dort sein, 7, ja, dann halt. Und dann so mit einem Letsch und so Nasenrümpfen nachher dort und das Essen, ja doch, ist okay. Ja, da ehrt der Gastgeber nicht. Aber wenn die Person sich freut, hey, so cool, darf ich zu dir kommen, mega dankbar, und merci vielmals, und das Essen ist fein, und was für einen schönen Abend. Und merkt ihr, die Ehre steigt. Und gleich ist unsere Beziehung mit Gott und unserem Glauben. Je mehr Freude, desto mehr Verherrlichung von Gott. Und Freude wird uns bewahren von Selbstgerechtigkeit. Die ehrliche, demütige Freude. Und dann Schritt 6, so ein bisschen mehr Demut, Staunen über Gnade. Gott hat dich nicht nur zu einem Essen eingeladen, nicht nur zu einem 1. August-Essen, er hat dir alles geschenkt. Die Bibel sagt Gnade über Gnade. Er hat dir alles gegeben. Er überschüttet dich mit so viel Gutem. Und das ist Grund, um sich zu freuen und zum Staunen. Ich glaube, es ist eine gute Haltung, einfach mal wieder zu staunen über dem, was Gott dir gibt und in deinem Leben macht. Wir gehen jetzt in ein Lied und nachher dürfen wir noch miteinander das Abendmahl feiern. Und ich möchte dich herausfordern, um so diese zwei Wege ein bisschen vor Augen zu führen. Der Weg von Selbstgerechtigkeit, von im Neuen Testament eben recht oft der Religiösen und der Weg von dieser demütigen Freude. Und mach doch das, schreib dir mal wieder Selbstgerechtigkeit zu und schreib dir Demut nicht zu und komm mit dem von Gott. Sag Gott, bitte verändere mein Herz. Ich sehe mich nach dem authentischen, echten Glauben, nach dieser einfachen Freude. Ich will zu Menschen aufschauen, nicht eben. Ich bin ein Teil vom Problem und den können wir es abends mal nehmen und ein Teil der Lösung essen und trinken. Ich werde nach dem Lied noch erklären, wie wir das mit dem Abend mal machen und mich beten und euch einladen, das Lied nachher miteinander zu singen. Danke, Jesus. Ich staune über deinen Charakter. Er fordert mich auch raus. Jesus, ich bitte, schaffe unseren Herzen. Bewahr uns von dem Gedanken, dass wir schon genug weit sind, dass unsere Herzen okay sind. Ich möchte auch selber Buße tun. Dort, wo Stolz in meinem Herz ist, Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit. Ich bitte, dass ich dich noch mehr sehen darf als der Gott, wo in eine gebrochene Welt kommt, wo die Falschen liebt, wo die Gefallenen aufrichtet, wo die Niedrigen erhöht. Bitte, dass du uns Demut schenkst, das einfache Staunen über deine Gnade. Danke, dass das so attraktiv ist. Bitte jetzt auch für die Zeit, die wir haben, mit diesen zwei Liedern, mit dem Abendmahl, dass unsere Herzen berührt, dass echt die reale Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott passiert. Amen.